Ich komme aus einer heftigen Woche. Viele haben es mitbekommen. Meine Eltern haben ja sehr offen kommuniziert. Ich habe das hier von der Bühne schon erzählt, dass meine Mama letzten Sommer mit Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium diagnostiziert wurde. Wir haben einen Teil des Videos geguckt von ihrer Verabschiedung in ihrer Kirche, das auf YouTube inzwischen über 117.000 Mal geklickt wurde. Wir haben gehört, dass Rallye-Lehrer es im Unterricht gezeigt haben, dass Kirchen es gemeinsam im Gottesdienst geguckt haben, dass es Hoffnung gemacht hat, wie sie mit dieser Diagnose und mit dem Weg, der vor ihr stand, umgegangen ist. Letzten Samstag, vor 8 Tagen, ist sie nach vielen guten Monaten, viel besser als die Diagnose es hätte zulassen sollen, ist sie dann doch zügig in ihre himmlische Heimat auch berufen worden. Und bis zum letzten Tag, wo sie noch reden konnte, war sie voller Zuversicht auf diesen Jesus, von dem wir gesungen haben. Dass sie weiß, wo sie hingeht. Und so ist sie gegangen. Wurde dann sehr schnell, war es dann zu Ende. Das war immer unser Gebetsanliegen. Dass es lange gut ist und am Ende schnell geht. Genau das hat Gott ihr geschenkt. Und wir wissen, wo sie ist. Ich hatte euch erzählt, mit unseren Kindern hatten wir die Sprache über die Goldstadt. Das ist die neue Welt, die Gott uns verspricht, ganz am Ende aller Tage. Und dass sie jetzt schon da ist. Seine Trennung auf Zeit. Und eigentlich wollten wir heute nach der Friedensserie einsteigen in die wundersamen Prinzipien, die uns Gottes Wort manchmal mitgibt, die so wenig Sinn machen in unsere Logik und den großen Segen, den sie aber in sich behalten. Und ich habe beschlossen, wir streichen diesen ersten Teil. Und viele unserer Predigten hier sind sehr bewusst gewählt und vorbereitet worden. Und ich habe gesagt, ich kann das diese Woche nicht bringen. Ich bringe was mit, was mich bewegt. Eine Predigt, die ich letztes Jahr in der Kirche meiner Eltern halten durfte, soll darum gehen, der hat das wunderschön eingeführt. Was machen wir, wenn das Leben uns Zitronen gibt und Gott es auch zulässt? Und mir hatte letzten Sommer ein Lied das angetan in dieser Zeit der Diagnose und dem Nichtwissen, wie geht es jetzt weiter, wie lang geht es weiter. Und dieser Song ist von 0 auf Platz 1 in den iTunes-Charts bei Apple Music geschellt, wirklich gefühlt über Nacht. Nicht nur in unserer christlichen Bubble, sondern tatsächlich in den allgemeinen Charts. Und das musikalische Gewand, es passt noch nicht zu meiner Stimmung. Es hat im Sommer letztes Jahr irgendwie ein bisschen besser gepasst. Aber Musik kann bekanntlich ja auch helfen. Und ich, diese Botschaft, die ist einfach grandios. Das ist das Lied. Oh, das war
Ey.
jetzt eins zu früh. Entschuldigung. Es ist Lemonade von Forrest Frank. Ich weiß nicht, wenn du auf den sozialen Medien unterwegs bist, hast du es letztes Jahr vielleicht 1000 Mal in allen möglichen Reels und Clips gesehen. Es war wirklich ja, einfach am Trenden. Der Hintergrund von diesem Lied ist, dass sich Forrest kurz vor einer großen Tour, ja, wo er mit seiner Musik rumreisen wollte, beim Skateboard mit seinem kleinen Sohnemann vor der Haustür den Rücken gebrochen hat und mit Halskrause im Bett lag. Und Tour natürlich geht nicht. So, und seine Leidenschaft für Jesus und für Musik war natürlich ungebrochen. Und es gibt witzige Videos, wie er mit dieser Krause im Bett liegt, den Laptop irgendwie auf dem Bauch und weiterhin Musik produziert. Und so ist dieser Song Lemonade entstanden. Und ich habe uns die ersten Sekunden mitgebracht. Und jetzt hören wir es an.
Hey. The love of God has got me clean. No, all spies. That desert I was in was deep. So dry. But now I'm out here feeling free. So fly. I'm chilling in the shade. Life gave me some lemons, but my Jesus, he be making lemonade. Lemonade. My Jesus making lemonade.
Ich glaube, auch wenn du kein Englisch kannst, die Grundbegriffe sind vielleicht durchgekommen. Und die Zeile, die sich wiederholt, ist: Das Leben hat mir Zitronen gegeben, aber mein Jesus macht daraus Limonade. Das Leben hat Zitronen, und das kennen wir alle. Das gehört zu unserer Existenz leider dazu. Für jeden ist es anders. Für jeden sind auch die Zitronen vielleicht anders. Und völlig egal, ob du an Jesus glaubst oder nicht. Ob du heute hier bist und noch gar nicht weißt, worum es so richtig geht und vielleicht überfordert bist mit meiner Emotionalität heute Morgen. Oder ob du schon lange Jesus hinterherläufst und Kirche und Glaube gut kennst. Jeder von uns kriegt Zitronen. Weißt du, an mancher Zitrone bist du selber schuld. Darf ich das mal so sagen? Du meinst die Zitrone, manches Ei, sagen wir ja, legen wir uns selber, oder? An mancher Zitrone meines Lebens bin ich schuld, weil ich zu faul war, weil ich nicht nachgedacht habe, weil ich zu schnell gesprochen und zu langsam gedacht habe, weil ich Prioritäten falsch gesetzt habe. Aber an ganz, ganz vielen Zitronen unseres Lebens sind wir nicht schuld. Die kommen ungefragt, ungeplant in unser Leben, so wie diese Krebsdiagnose. So wie was immer. Du hast Geschichten. Das ist dein Blank. Füll's ein. Das gehört irgendwie dazu. Und manche Lebenszitronen sind unfair. Oder? Wenn ich an meine Mama denke, sie hat vor 15 Jahren hat sie Brustkrebs besiegt. Und dann kam das um die Ecke. Es war alles wieder gut. Zumindest einigermaßen. Manche Zitronen sind gemein. Manche sind Zufall, manche durch andere gehässige Menschen vielleicht verursacht. Manche sind richtig, richtig bitter. Da verzieht sich das Gesicht nicht nur kurz süß wie zu viel Zitronensaft auf dem Fischstäbchen. Und da schlotzen wir lange dran. Und manche sind aber nur kurz und dann ist wieder gut. Die Frage, die sich uns stellt, ist nicht, ob wir Zitronen kriegen in unserem Leben, sondern die Frage ist, was machen wir damit? Weil immer wenn das Leben dir eine Zitrone reicht, dann können wir entscheiden. Ich glaube, es gibt ein normales Muster, das irgendwie in uns ist, das in die eine oder Richtung funktioniert, dass wir versuchen, diese Zitronen selber zu süßen, oder? Da gibt es die aktive Seite und dir fällt bestimmt jemand ein, du bestimmt nicht, aber du kennst jemanden, der versucht dann noch härter unterwegs zu sein, oder? Der dann mehr arbeitet, der sich mehr reinhängt, der noch ein Selbsthilfebuch liest, der ja irgendwie alles versucht, um durch Leistung diese Bitterkeit der Zitrone zu übertönen. Und zu sagen, jetzt erst recht. Und dann gibt es die andere Seite, die passive, zu sagen, dann gebe ich alle Hoffnung auf. Und ich verdränge das. Vielleicht betäubt man sich mit Social Media, mit Alkohol, mit was auch immer. Und beides hinterlässt Menschen, die am Ende bitterer unterwegs sind, als sie es vielleicht vorher waren. Die in diesem Prozess versauern, oder? Ich meine, unsere Senioren, ihr seid alle großartig, wir lieben euch, wir sind so froh, dass ihr da seid. Aber es gibt Senioren außerhalb dieser vier Wände, denen merkt man das an, oder? Dass sie Zitronen in ihrem Leben hatten, die sie nicht unter die Füße gekriegt haben. Die sie vielleicht durch Leistungsdruck versucht haben zu übertünchen und dann kam die Rente und dann ist alles rausgebrochen. Oder die heute noch erzählen, wie damals als Achtjähriger, der Nachbarsjunge. Und du merkst, sie sind versauert in diesem Prozess und ich glaube, wir Deutschen haben so als Volk generell gesprochen, haben da so eine Veranlagung dazu, zu versauern. Dass ihr alle nicht auf den Stühlen standet und getanzt habt zu dem Lied, mag vielleicht auch an meiner Einführung und Situation liegen, aber wir sind nicht das Volk der Leichtigkeit. Und ich glaube, als gläubiger Mensch haben wir noch eine weitere Option, eben genau das zu tun, was Forrest in diesem Lied beschreibt, wenn das Leben mir eine Zitrone gibt, zu dem Limonadenmacher zu gehen und zu sagen, hier ist es. Ich will es nicht wegreden, ich will es nicht übertünchen, ich will mich nicht hoffnungslos dem ergeben, sondern mein Jesus, hier ist die Zitrone. Bitte mach du Limonade draus. Die Geschichte, die ich heute mitgebracht habe, das ist eine Zitronengeschichte. Wenn du länger dabei bist, dann kennst du sie. Das ist die Geschichte von Lazarus. Lazarus war ein Mann, der ein enger Freund war von Jesus Christus, als er als Mensch über diesen Planeten gelaufen ist. Die Geschichte, ja, wir müssen uns ein bisschen zurückversetzen, damit sie Sinn macht und wir die Zitronen auch sehen und spüren können. Sie spielt vor ungefähr 2000 Jahren im Nahen Osten. In Israel, ja, es war von den Römern besetzt, politisch unterdrückt, sehr unruhig in dem Volk. Alle sehnten sich nach dem Erlöser, dass er kommt, die Römer rausschmeißt. Man nannte diese Figur, auf die man gewartet hat, den Messias. Und in dieser Zeit, in dieser Periode unserer Weltgeschichte ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, Mensch geworden. Weihnachten ist noch nicht so lange her, da haben wir das gefeiert. Und er hat die Menschen auf Gott, den Vater im Himmel hingewiesen und hat den Weg für uns dorthin freigemacht. Und wir wollen reinstarten in den Bericht über Lazarus, den sein engster Schüler geschrieben hat, Johannes. Er schrieb als einer der, oder als der letzte von denen, die die sogenannten vier Evangelien geschrieben haben, die bestbelegtesten Dokumente der Antike, rund 60 Jahre nach den Ereignissen. So, Johannes war ungefähr irgendwo in den 70ern, 80ern und hat gesagt, hey, bevor ich abtrete, bevor meine Lebenszeit zu Ende ist, ergänze ich aus meiner Perspektive als Augenzeuge noch, was die anderen schon aufgeschrieben haben, nachdem er sein ganzes Leben von diesem Jesus erzählt hat. Und so, wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du den Augenzeugenbericht von Johannes aufmachen, das Johannes-Evangelium. Und in Kapitel 1 finden wir die Geschichte von Jesus und Lazarus. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria und ihre Schwester Martha wohnte, die drei waren Geschwister, war erkrankt. Und die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten: Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Wir halten mal fest, Real Life Jesus hatte Real Life Freunde. Okay, das ist schon mal gut. Für so manchen jungen Mann ist das eine Freude, dass das geht. Und das war richtig gut. Er war mit echten Menschen unterwegs. Und damals, wenn heute dein Näschen juckt, dann kannst du WhatsApp schreiben und die ganze Familie fängt an zu beten und was weiß ich was. Ja, du kannst dein E-Rezept abholen beim Hausarzt und keinen Plan. Damals hatten normalsterbliche Menschen nicht mal einen Boten. Ja, es war viel zu teuer, da irgendwen loszuschicken und zu sagen, bring mal dem Jesus, wo immer der gerade in Israel ist, die Nachricht. Und vermutlich, so lief es damals, soweit wir das wissen, hat man einfach Menschen beauftragt, von denen man hoffte, dass sie in die ungefähr richtige Richtung gehen, und hat ihnen Botschaft mitgegeben. Und so werden es Maria und Martha gemacht haben. So, wir haben gehört, Jesus ist ungefähr in die Richtung, und haben vielleicht irgendwen, der geschäftlich dahin musste, diese Aussage mitgegeben. Hey, in Vers 5 lesen wir, dass Jesus die sehr lieb hatte, die drei Geschwister. Geh zu diesem Jesus, und wenn du ihn triffst, dann richte ihm aus: Dein enger Freund Lazarus ist krank. Ja? Es fängt mit dieser Zitrone an. Ein Freund von Jesus ist krank. Es passiert und es ist ätzend. Aber wenn es unter damaligen Verhältnissen, wenn jemand diesen Aufwand betrieben hat, diese Info weiterzukriegen, dann war das keine Sommergrippe. Das war mindestens ein ehrlicher Männerschnupfen und wahrscheinlich war es schlimmer. So, da geht es wirklich vielleicht um Leben und Tod. Und irgendwann erreicht Jesus diese Botschaft an und seine Reaktion, sagen wir mal, ist ein bisschen ungewöhnlich. So, wenn du noch neu hier dabei bist, Jesus ist manchmal strange. Ziemlich. Jesus bekommt diese Nachricht und dann lesen wir in Vers 4. Als Jesus das hörte, sagt er: Am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Manchmal haben wir den Eindruck oder den inneren Anspruch, dass wenn wir mit Jesus unterwegs sind, heißt es nonstop Wolke 7, oder? So, da ist die Erwartung, hey, mit Jesus ist alles gut. Manchmal, wenn du nicht das ganze Bild mitkriegst und die Nuancen vielleicht nicht raushörst, dann ist unsere Botschaft schnell bei: Komm zu Jesus und alles wird gut. Und es gibt leider Kirchen und Prediger und theologische Richtungen, die das hart verkünden. Du musst nur richtig glauben, beten, Buße tun und nichts wird dir was anhaben können. Die kommen dann mit dem Zeigefinger und sagen: Hey, Krankheit ist ein Zeichen von Schuld in deinem Leben und du müsstest nur besser beten, besser glauben, mehr spenden, mehr Buße tun. Jesus, es heißt doch, es steht geschrieben, er hat alle Krankheit getragen. Dass du krank bist, es kann nicht sein. Und das ist gelogen. Es hebt eine Spannung auf, die das Wort Gottes nie aufgehoben hat. Gott verspricht uns diesen Zustand. Ganz am Ende, wenn er alles neu macht. Wenn wir in die Johannes-Offenbarung gucken, die neue Welt ohne Tränen, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Tod, ohne Krebs, da wird es so sein. Und bis dahin leben wir in dem schon jetzt und noch nicht. Fachbegriff eschatologische Spannung. Ja, schon jetzt tut Gott manchmal Wunder. Schon jetzt macht er manchmal Dinge gut. Und schon jetzt ist es mit Jesus manchmal richtig, richtig gut. Aber es ist noch nicht die neue Welt. Lasst euch da nicht aufs Glatteis führen, nicht unter Druck setzen. Und ich hätte an dieser Stelle von Jesus jetzt so einen Power-Move erwartet, oder? Ich meine, der Freund, den er sehr lieb hatte, der war wirklich eng an seinem Herzen. Und wenn du so ein paar Geschichten von Jesus kennst, der kann doch. Ein Wort genügt, oder? Fernheilung. Lazarus, bang. Männerschnupfen, besiegt. Gutes. Oder die Version, Jesus und seine Jungs werden vom Heiligen Geist einfach nach Bethanien versetzt. Jesus steht direkt neben Lazarus im Bett, Hand drauf, Heilung. Mega, oder? Wäre doch gut. Ich meine, alles schon passiert auch. Oder wenigstens irgendeins von diesen absurden biblischen Heilungsrezepten. Wenn du deine Bibel mal Deckel zu Deckel liest, da kommt komisches Zeug, Leute. Geh x-mal im dreckigsten Fluss baden und du wirst geheilt. Mit Aussatz. Einmal spuckt Jesus auf den Boden und macht Staubbrei, das ist vielleicht ekliger, wie was meine Kinder im Garten produzieren, und schmiert es irgendwem auf die Augen und dann kann der wieder sehen. Hätte er doch machen können, oder? Ich meine, es ist sein engster Freund so. Das Leben hat Lazarus eine Zitrone gegeben, er ist krank. Und die Frage ist, wird sein Jesus daraus Limonade machen? Wird Jesus seinem vielleicht engsten Freund außerhalb seiner Schüler das machen? Und schon damals, als Jesus da war, mussten seine Freunde und seine Nachfolger Krankheit und anderes Leid erleben. Und uns geht es nicht besser. Jesus ist zuversichtlich, es wird nicht bei der Zitrone bleiben, sondern ich mache Limonade raus. Ich werde diese Krankheit nicht wegnehmen, sie wird zur Ehre Gottes ausgehen. Wenn du aufgepasst hast, wem sagt er das? Wem sagt er das? Schickt der Lazarus eine Sprachnachricht? Kerle, halt durch, wird alles zur Ehre Gottes ausgehen. Nein, er sagt es seinen Jüngern. Lazarus liegt zu Hause in seinem Bett und kämpft um sein Leben. Und dann, Leute, das sind so Verse, die ich am liebsten aus der Bibel streichen würde. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Ist das dein Bild von Jesus? Du leidest? Ich chill mal noch 2 Tage. Jungs, wir genießen noch die Aussicht. Google Maps sagt, die Reisezeit ist lang. Keine Autos, keine Flugzeuge, du musst laufen. Ärzte waren selten, teuer. Wird sich Lazarus nicht leisten können. Aber scheinbar war Jesus' Optimismus, dass dieses Ding zur Ehre Gottes ausgeht, nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern eine tiefe Überzeugtheit. Und wir haben die letzten Wochen über Frieden nachgedacht und ich stehe wieder da und denke mir, ich würde so gern so sein. Tief in meinem Herzen, ruhig und gelassen. Ah ja, machen wir noch 2 Tage. Dann gucken wir mal weiter. Nicht so eine Erwachsenenmentalität. Die meisten Kinder sind draußen. Ja. Wenn wir so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Damit jetzt nicht das volle Chaos ausbricht. Sondern einen tiefen Frieden darin, dass Gott in Kontrolle ist. Und dass mein Leben, dass diese Situation, dass all das, was passiert, dass diese Dreckszitronen zu seiner Ehre ausgehen. Und als dann die Zeit gekommen war, nach den 2 Tagen, sagte er zu seinen Jüngern, komm, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Und das waren richtig aufgeweckte Kerle, ja? Wenn du die Geschichte liest, das war kein gefolgsamer Trupp, der emotionslos hinterhergelaufen ist. Und ich kann richtig spüren, wie die alle begeistert aufspringen. Und sagen, yes, wir machen Heilungskonferenz, auf geht's, ab zu Lazarus, Tickets verkaufen über Eventim, wir machen das richtig gut. Und Jesus, ja, er wird sich zeigen als der Sohn Gottes. Wahrscheinlich gibt es ein Wunder. Wenn du die Geschichte kennst, wir überspringen das heute Morgen, seine Jünger waren gar nicht begeistert. Die haben ihn für verrückt erklärt. Warum? Weil die Juden damals versucht hatten, ihn zu steinigen, genau in dieser Gegend. Nicht Hotstone-Massage von der Krankenkasse bezahlt, Felsbrocken, um dich umzubringen. Weil Jesus ganz klar aufgestanden ist und gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes. Und für sie war das Gotteslästerung und sie wollten ihn umbringen. Und Jesu Antwort ist, wir gehen da jetzt wieder hin. Und seine Jünger sind so, m-m. Aber Jesus, er ruht in dem, was er weiß, wer er ist, was sein Auftrag ist. Und er lädt seine Jungs ein, bleibt dran, Gott wird es richtig machen. Und dann bekommt er ganz offensichtlich ein Update vom Himmel. Er bekommt gesagt, Lazarus ist gestorben. Gibt es seinen Jüngern weiter. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war. Hä? Weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor 4 Tagen begraben worden war. Geil. Mein Lazarus hat es nicht mitgekriegt. Gell? Aber da kommt dein bester Freund aber 4 Tage zu spät zu deiner Beerdigung. Bethanien war nur 3 Kilometer von Jerusalem, der Hauptstadt, entfernt. Und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Wir müssen ja nicht jedes Detail erörtern, aber Leute, könnt ihr euch mal ganz kurz, nur ein bisschen, so, dass keiner spuckt, aber sich mal kurz überlegen, was es heißt, wenn im Nahen Osten jemand 4 Tage lang bei den Temperaturen in einem Felsengrab liegt? Ja, hast du vielleicht den Biobeutel vom letzten Sommer auf der Straße in der Nase? Oder das Steak, das du neben dem Grill vergessen hast? 4 Tage Verwesung. 4 Tage Trauer, 4 Tage Verwandtschaft, Freunde und Bekannte, da kamen anscheinend richtig Leute. Das Ding war durch. Emotional, biologisch, Lazarus war Geschichte. Und Jesus? Wo ist denn unser Jesus? Er hat es zugelassen. Lazarus und auch Maria und Martha und die ganze Trauergemeinschaft, die wussten ja nicht, dass das alles irgendwie zur Ehre Gottes ausgehen soll. Die haben diese Zitrone gehabt und mussten sie schlotzen. Lazarus hat seine Zitrone annehmen müssen. Stell dir das mal vor. Ich meine, wir alle wünschen uns das, die wir Jesus nachfolgen, dass wir ihn irgendwie anfassen können, dass er da ist, dass er zu unserem Geburtstag kommt. Er hat das erlebt. Und jetzt liegt er in dem vielleicht schwersten Kampf seines Lebens auf diesem Bett und stirbt. Und dieser Jesus ist nicht da. Dieser Jesus, zu dem die Menschenmassen kamen und der alle geheilt hat, bis er abends sich zum Beten wieder verzogen hat. Dieser Jesus, der dein bester Freund scheint, ist nicht da. Er ist nicht mal an deinem Sterbebett. Was werden seine Gedanken gewesen sein? Und jetzt tut nicht so, als ob alle in der Bibel heilige Menschen waren, die nur Schönes und Tolles gedacht haben. Mir kommt Psalm 23 in den Sinn. Vielleicht kennst du ihn. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, betet König David. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Da ist finsteres Tal. Da ist Angesicht der Feinde. Das gehört zu unserem Leben dazu, ob wir das wollen oder nicht. Und in Deutschland, ja, wir können das nicht versichern. Sorry. Also ich verkaufe dir eine, aber ich leiste nicht, so wie das halt immer läuft. Ja. Ich kann dir nachher einen Schein ausdrucken. Mit Gott unterwegs zu sein ist keine Garantie für Zitronenfreiheit. So bitter das ist. Aber es gilt die Kernwahrheit, die Apostel Paulus in Römer 8, 28 zusammengefasst hat. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Und wir müssen uns eingestehen, manchmal wissen wir nicht, was das Beste ist. Vielleicht kennst du diese Frage, was wäre passiert, wenn Gott alle Gebete deiner letzten Woche erhört hätte? Wäre diese Welt absolut im Chaos oder hätte sich gar nichts geändert? Ich bin beschränkt mit meiner Sicht, mit meinen Emotionen, mit meinem Erleben, mit meinem kulturellen Hintergrund. Mein Gott ist es nicht. Er weiß, warum wir vielleicht Zitronen bekommen und er weiß vor allen Dingen, wie er daraus Limonade machen kann. Manchmal denken wir, dass alles zum falschen Zeitpunkt passiert, aber Gott weiß genau, wann er die Limonade machen wird. Und so hat Gott auch einen Plan mit Lazarus gehabt. Und Jesus taucht dann da auf und Martha läuft ihm entgegen, lesen wir. Maria nicht, die bleibt drin, aber Martha läuft Jesus entgegen, die ja auch gelitten haben. Für sie war das ja auch Zitronen, oder? Wir könnten jetzt ausführen, was es im Orient geheißen hat, wenn der vielleicht letzte lebende Mann in einem Haushalt gestorben ist, was das kulturell für Nöte ausgelöst hat. Das können wir uns heute gar nicht vorstellen. Aber wir können uns vielleicht ein bisschen eindenken, in was es heißt, diesen Kranken zu pflegen. Dann die Beerdigung vorzubereiten, die Beerdigung zu halten, diese ganzen Trauergäste zu bewirten, alle Emotionen auszuhalten. Und ihr Gott ist nicht aufgetaucht. Aber als er kommt, rennt sie ihm entgegen. Was machen wir mit unseren Zitronen? Laufen wir ihm entgegen? Und dann gibt es ein Gespräch zwischen den zwei. Herr, sagte Martha zu Jesus, Vers 21, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus, wenn du nur aufgetaucht wärst, es wäre alles besser geworden. Ich hätte meinen Job behalten, meine Ehe hätte gehalten, meine Kinder wären nicht krank geworden, ich hätte mich nicht mit meinen Eltern zerstritten, was immer deine Situation ist. Martha sagt, hey, wenn du da gewesen wärst. Vers 22, aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Wow, was für ein Vertrauen. nicht nur diese Verzweiflung zu sehen, sondern trotzdem festzuhalten, du kannst. Und Martha haut es raus. Und es war vor Ostern. So, wir wissen, was Ostern passiert. Dass Jesus stirbt und wieder aufersteht und den Tod besiegt und die Schuld bezahlt. Sie wusste das noch nicht. Aber Martha ist sich trotzdem sicher. Du kannst auch in dieser Zitronensituation was machen. Und Jesus ist kurz und knapp, direkt auf den Punkt. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ja, bestmögliche Antwort, oder? Jetzt kommen alles abblasen. Leute, Trauerkarten weg, Grabschmuck weg, bereitet was zu essen, Lazarus wird duschen wollen, bringt ihm frische Klamotten, der müffelt vielleicht ein bisschen so, ja, nach 4 Tagen. Auf geht's! Aber irgendwie kann Martha das doch nicht glauben, dass es Jesus so konkret meint. Und dann kickt vielleicht Theologie rein oder irgend so ein Denkrahmen, den sie hat, und sie erwidert ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, sagt Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Es wäre eine eigene Predigt wert. Aber wir dürfen wissen, es gibt ein Leben danach und mit Christus können wir Gewissheit haben, dass wir dabei sind. Und Jesus bringt es dann direkt zur Sprache, dass der Tod nicht der letzte Feind des Menschen ist, sondern dass er ihn besiegen wird. Und sagt ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wenn er lebt und an mich glaubt, wird er niemals sterben. Glaubst du das? Das ist die Kernbotschaft unseres Glaubens. Hey, auch wenn du körperlich sterben wirst auf diesem Planeten, deine Seele kann für immer weiterleben, wenn du dein Vertrauen auf Jesus Christus setzt. Das ist sein Versprechen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist das großartigste Versprechen. Und sie antwortet ihm, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Sie macht ein Bekenntnis. Und dann geht die Geschichte so weiter. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Das war so üblich. Wälz den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen, an. Er ist doch schon 4 Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Die Frau bleibt in der Realität verortet. Was stinkt bei dir schon seit 4 Tagen? Wo sagst du, da gibt es eigentlich keine Hoffnung mehr? Ja, und ich weiß, und vielleicht, und in Ewigkeit, und es wird alles irgendwie, irgendwann. Aber wenn Gott in dein Leben kommt und sagt, Stein weg, das packen wir jetzt an. Bist du bereit, das zu machen? Also manche Zitrone unseres Lebens haben wir uns, glaube ich, viel zu sehr gewöhnt. Wir haben gelernt, damit zu leben. Das ist halt so, das ist halt bitter, das ist halt gescheitert. Da habe ich halt keine Chance mehr. Das ist halt durch. Und wieder, es heißt nicht, dass Jesus alle Zitronen auf diesem Planeten in unserer Lebenszeit von unserem Leben wegnehmen wird. Aber wenn er kommt, was machen wir dann, wenn es stinkt? Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist der Kern, wir müssen ihm vertrauen. Und ganz oft erwische ich mich, feuert mich danach, wenn ihr wollt, aber ich mache Gott manchmal ganz schön viele Bedingungen dafür, ihm zu vertrauen, ihm zu glauben. Gott, es muss sich dann schon so anfühlen, wie ich denke, dass es sich anfühlen sollte. Und es sollte so passieren, wie ich mir das auch vorstellen kann, dass es passiert, wenn du da was tust. Es sollte so aussehen, wie ich glaube, dass es auszusehen hat. Und am besten wäre es mir echt lieb, wenn das irgendwie gesellschaftlich akzeptiert ist, ja, und ich nicht irgendwas ganz Komisches machen muss. So. Aber Gott lädt uns ein, ihm zu vertrauen, auch wenn es vielleicht anders ist, wie du dir das vorstellst. Wie es vielleicht bei anderen gelaufen ist. Wie es vielleicht in deinem Ratgeber steht. Sondern wenn Gott kommt und sagt, ich möchte etwas tun, dann vertraue ihm, dass er es tun wird. Und so machen sie es. Sie nehmen den Stein weg. Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich hörst. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Und viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, Und viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Es gibt einen lustigen Skit darüber, wie es Lazarus wohl gegangen ist, der schon vielleicht in der Ewigkeit saß, mit den ganzen Homies aus dem Alten Testament, mit Gott persönlich, und auf einmal diese Stimme Jesu hört, Lazarus, komm raus! Und er so denkt, nee, mir geht's eigentlich gerade richtig gut. So, und er muss zurück in dieses Leben. Aber es passiert. Er kommt raus. Es wird alles gut. Das Leben gab mir einige Zitronen, aber mein Jesus, er macht Limonade. Er macht immer Limonade. Gott hat sich verherrlicht. Viele Juden glaubten, während das ganze Land darüber diskutiert hat, ist das ein Irrlehrer, ist das ein Prophet, ist er wirklich der Sohn Gottes? In einer Gegend, wo sie ihn steinigen wollten, nutzt Gott die Zitrone, die Lazarus bekommen hat. Und wir wissen nicht, was er hatte, ja, ob er sich halt schlecht ernährt hat, immer nur bei Megas war und deswegen ja, irgendwas gekriegt hat oder ja, was ihn da erwischt hat. Wir wissen nur, dass er gestorben ist. Und dass Gott das den Menschen zugemutet hat. Lazarus, diesen Kampf, dem ganzen Umfeld, die Trauer, das Aushalten, die Schmerzen und dann reinkommt und sich verherrlicht. Es gibt einen Epilog zu dieser Geschichte. Das eine ist, Lazarus stirbt danach trotzdem. Er ist nicht mehr da. Hast du dir schon mal überlegt, was für ein komisches Gefühl das ist, wenn du nochmal stirbst? Weiß ich nicht. War bestimmt strange. Er gehört zu den wenigen, die zweimal gestorben sind. Und dazwischen drin wirklich im Himmel war. 4 Tage. Aber er lebt. Vielleicht sitzen Mama und er gerade zusammen irgendwo und trinken Kaffee und reden drüber, was für ein stranges Gefühl das war. Und vielleicht regt er sich gerade auf, dass ich seine Geschichte erzähle. Bestimmt irgendwas reininterpretiert habe. Gott nutzte Lazarus Tod, um seinen Namen groß zu machen. Und viele glaubten daraufhin. Es ist eine großartige Geschichte und wir müssen ehrlich bleiben. Es ist nur ein Bruchteil der Geschichten, die so ausgeht. Dass meine Mama damit öffentlich gegangen ist, dass sie diese Diagnose hat und dass sie auch von Gott gehört hat, dass diese Krankheit nicht geheilt werden wird. Da gab es ein Lager in unserer christlichen Bubble, das losgerannt ist und das nicht wahrhaben wollte und sie damit konfrontiert hat. Das war schrecklich. Das war für uns als Familie schrecklich. Zu wissen, Gott hat ganz klar gesprochen und dann gibt es irgendwelche christlichen Fanatiker, die meinen, nein, alles ist geheilt in Christus und das wird so. Warte mal, Gott hat ganz klar gesprochen. Kannst du das akzeptieren? Ihre Geschichte ist nicht ausgegangen mit Heilung. Auf dieser Erde. Jetzt ist sie krebsfrei. Definitiv. Und trotzdem hat Gott ganz viel Geschichte geschrieben mit ihrer letzten Phase. War viel Gebetserhörung. Ich weiß noch, das letzte Mal, als ich versucht habe, sie zu erreichen und sie nicht erreicht habe, hat sie mir danach geschrieben, ja, ich musste mit hier Personal über meinen Glauben und das Video reden. Ich konnte nicht. Gott hat sie bis ins Hospiz genutzt, um ein Segen zu sein und seinen Namen groß zu machen, zu seiner Ehre. Und wir dürfen wissen, so manche Zitrone wird vielleicht auf diesem Planeten in Limonade verwandelt. Wir sollten nie unterschätzen, was Gott tun kann, egal wie stinkig die Zitrone schon ist, wie viel Schmerz da schon war und wie lange es schon so geht. Aber wir sollten das nicht verwechseln damit, dass er nicht alle hier behandeln wird. Aber in Ewigkeit wird es keine Zitronen mehr geben. Wenn du einmal durch diese Pforte gegangen bist und Jesus Christus dein Fundament ist und du mit ihm in Beziehung stehst, dann darfst du wissen, als feste Überzeugung, in der Ewigkeit gibt es keine Zitronen mehr. Und viele Zitronen ergeben dann auch erst im Rückblick Sinn, so wie es für Lazarus gewesen sein wird, der dann sieht, warum Gott ihn da gebrauchen wollte. Und als Christen, als Nachfolger von Jesus sind wir herausgefordert, die Perspektive zu wechseln und im Durchleben unserer Zitronen schon die Limonade zu riechen. Zu sagen, Gott, ich verstehe es nicht, es tut weh, ich halte es aus, ich bringe es dir hin, ich renne dir entgegen, da ist Schmerz, ich lasse ihn zu. Aber am Ende kommt Limonade. Egal wie scheiße es gerade ist. Am Ende steht dein Name und dein Sieg und die neue Ewigkeit ohne all das. Wir dürfen unsere Zitronen zu Limonade machen lassen mit Jesus, dem Limonadenmacher. Welche Zitrone liegt in deiner Hand? Was ist der Punkt bei dir, wo du sagst, damit komme ich nicht klar, das ist bitter? Und was machst du damit? Kennst du Jesus, den Limonadenmacher, schon? Wenn nicht, wir sind eine Gemeinschaft von Zitronenmenschen, die versuchen, zum Limonadenmacher zu kommen. Unsere Gottesdienste sind dazu da, uns gegenseitig zu ermutigen, das zu tun. Und du bist herzlich eingeladen, mit unterwegs zu sein. Vielleicht bist du am Livestream, komm vorbei. Mach dich auf den Weg. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann die Frage an dich, was hält dich davon zurück, wie Martha rauszurennen und zu sagen, Gott, hier, das ist meine Zitrone, und zu hören. Und vielleicht weißt du schon, was er tun will und du bist nicht bereit, den Stein wegzurollen, weil du Angst hast, was da rauskommt. Dann ist vielleicht heute der Sonntag, an dem du sagen kannst, Gott, ich möchte, dass mein Vertrauen in dich stärker ist als die Angst vor dem Duft meiner Leiche. Forrest, seine Geschichte ist auch grandios ausgegangen. 2 Wochen später steht er auf. Er lag 2 Wochen im Bett. Dieser Song ist geschrieben, er ist viral gegangen. 2 Wochen später steht er auf, hebt seinen kleinen Sohnemann hoch und beginnt so den Tag und merkt dann, warte mal, das sollte ich gar nicht tun können. Rennt zum Doktor wieder, lässt nochmal MRT, CT, was auch immer machen und es kommt raus, seine Wirbelsäule ist komplett geheilt. Ist alles gut gegangen. Und wieder. Unser Gott kann das. Das heißt nicht, dass er es immer tut. Aber er hat seinen Schmerz, die Absage der Tour, den körperlichen Schmerz, all das genutzt, um seinen Namen groß zu machen im letzten Sommer, um auf nicht christlichen Plattformen diese Botschaft rauszukriegen, in Platz 1 der Charts. Was kann Gott mit deinem Leben machen? Vielleicht sind die Zitronen nicht deine Lebensverhinderer, sondern der Anfang von der Geschichte, die Gott mit deinem Leben schreiben will, in diesem Bereich. Hör auf, dich zu weigern, sie anzunehmen und hör auf, sie zu übertünchen, sondern nimm sie und bring sie Jesus, dem Limonadenmacher. Ich möchte zum Abschluss beten. Du darfst gerne mit mir aufstehen, wenn du das möchtest. Jesus, wir hätten so gern, dass du anders bist. Wir hätten so gern, dass alles Leid, alle Not, alle Zitronen einfach weg sind. Und dass wir schmerzfrei durch diese Existenz gehen können, um dann auf Wolke 7 in den Himmel zu schweben. Und dann wird es noch besser. Danke, dass dein Wort ehrlich ist und dass wir sehen, dass deine Geschichte anders ist. Dass du uns diese Zukunft versprichst, in der alles wieder so sein wird und wir spüren, dass es nicht so sein sollte und wir leben in dieser Zwischenzeit und das ist unglaublich schwer auszuhalten. Und ich bete, dass du uns in dieser Zwischenzeit Glaube gibst, dass du der Limonadenmacher bist. Dass wir mit unseren Zitronen kommen dürfen, mit unserem Schmerz, mit unserer Trauer. Damit Geschichte schreiben darfst. Und dass unser Schmerz, unsere Bitterkeit nicht uns versauert, sondern deinen Namen groß macht. Dir sei alle Ehre.